ist meine größte Angst, dass die Karte irgendwann nicht richtig drin steckt und wir alles umsonst aufgenommen haben. Kannst du das irgendwo überprüfen, ob die drin steckt?
Das läuft alles.
Sicher?
Ich denke auch.
Okay.
Wir können loslegen.
Ja.
Alle bereit?
Alle bereit.
Immer ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Erstmal einen großen Applaus für unseren Techniker. Lars Christian Kade, der es hier jedes Mal so professionell einrichtet, mit schlafwandlerischer Sicherheit. Mhm. Hier das Mischpult auspackt, die Mikrofone, die Kopfhörer.
Wobei, ich habe den einen Schnubbel ins falsche Loch gesteckt, muss ich sagen. Also da
den
muss
Schnubbel
man,
ins falsche Loch gesteckt, ja.
Naja,
passiert aber nichts.
Aber jetzt geht's wieder, ne? Jetzt läuft's.
Ja,
ja, herzlich willkommen.
Rechtzeitig gemerkt.
Zur neuen Ausgabe Immer ist was. Und heute sind wir wieder toll vorbereitet hier. Wir haben zwar nichts zu trinken im Sinne von Alkohol, aber wir haben Kaffee, wir haben Wasser und Sarah hat, um uns alle zu mästen, leckeren, was ist denn das, Streusel-Apfelkuchen mitgebracht.
Ja, natürlich nicht selbst gebacken, weil ich möchte ja auch, dass es schmeckt. Und ich habe kurz, als ich losgelaufen bin, meinen Mann noch angeboten, ob wir den nicht dann zu zweit essen. Und dann hat er wortwörtlich zu mir gesagt, nein, nimm das mit und mach endlich mal andere Männer fett.
Okay, das heißt, es war natürlich ursprünglich gar nicht für Lars und mich gekauft, sondern ihr wolltet euch nicht und dann hat er gesagt, nee, gib
es
das mal den.
Es war für euch gekauft, dann hatte ich aber so ein schlechtes Gewissen, als ich dann mit diesem Kuchen rausgegangen bin, dann dachte ich so nicht, dass der irgendwie, habe ich gesagt, können wir auch zusammen essen, aber dieser Vorwurf, dass ich meine Männer fett mäste, höre ich von meinem Mann nicht zum ersten Mal und das höre ich auch nicht nur von, also ich sag mal, Ehemännern und Lebenspartnern, sondern auch von Freunden. Lars zum Beispiel sagt auch immer, ständig überrede ich jeden mit mir zu fressen.
Ja, aber das macht Sarah auf so eine ganz fiese Art. Die sagt dann so, weißt du, ich habe so Hunger, wollen wir da vorne was essen gehen? Und dann sagst du, ja, ich habe zwar keinen Hunger, aber können wir machen. Ja, nee, alleine esse ich auch nichts. alleine ist dann halt nicht. So halt, so passiv-aggressiv, kann man sagen. Ne? Und dann sagst du, ja, okay, gut, also wenn es jetzt dann so. Und so ist es nämlich. Alleine ist aber auch nichts.
Ja, aber das ist nicht immer so.
Doch, ist immer so.
Nö, ich habe einfach auch oft gute Ideen, was man Leckeres essen kann.
Ja, okay. Aber das
also ich muss euch auch nicht immer überreden. Aber es ist tatsächlich so, ich habe dann nach deinen Vorwürfen, habe ich dann mal drüber nachgedacht, weil mein Mann, das ja, seid euch da ja einig. Und dann habe ich so überlegt, stimmt, das habe ich schon öfter mal gehört und ich lerne Männer meistens kennen mit Topfiguren.
Ja.
Und nach der Beziehung, also manche haben es danach wieder zurückgeschafft, manche nicht.
Und passt dein Mann noch in den Pilotensitz? Noch?
Das Problem ist, die haben ja auch genormte Uniformen quasi.
Also und da hat er jetzt heimlich schon die Knöpfe so ein bisschen versetzen lassen.
Dann hat er irgendwann gesagt, er hat manchmal so Bauchweh nach dem Fliegen. Und dann haben wir festgestellt, das war auch, weil, ach, ich darf nicht, ich darf nicht. Der hat jetzt geschimpft, weil ich zu viel Privates über uns im Podcast erzähle.
Ja, dafür ist der Podcast ja da. Okay. Muss ihm vielleicht mal erklären.
Ja, aber
da macht man sich
er hat damit ja nichts zu tun.
Da macht man sich als Pilot schon verdächtig, wenn die Uniform nicht mehr passt. Dann geht es direkt zum Gesundheitstest. Gleich so, aha, da scheint die Uniform nicht mehr zu passen.
Nein, aber das Problem ist ja, wir kennen das ja alle. Also bei jedem geht ja das Gewicht mal so 1, 2, 3 Kilo hoch oder runter. Bei Andi glaube ich nicht, der ist immer dünn. Aber ich habe auch so Hosen, die ziehe ich dann in dünneren Phasen an und welche, die ziehe ich in dickeren Phasen an. Aber das hast du halt nicht. Eine Uniformhose hat halt immer nach Weihnachten genau dieselbe Größe wie im Sommer. Und das ist halt.
Aber ich meine, wie machst du das? Du isst da nie mit, oder was? Oder es gibt ja, glaube ich, auch so einen Typ Mensch, die einfach grundsätzlich gar keine Gewichtsprobleme haben.
Das sind
haben.
Die allernervigsten von allen. Ich weiß gar nicht, ich kann essen, was ich will.
Ich habe immer viel Sport gemacht.
Ja, und wahrscheinlich werden die Kalorien einfach bei dir hauptsächlich in Sprachenergie umgewandelt. Ja? In Worte.
Weißt du?
Was bei anderen Fettröllchen werden bei dir halt Monologe.
So. Ja? So ist es nämlich.
Also jetzt sag doch mal, wir sind ja mittendrin in einem wettermäßig abwechslungsreichen Sommer.
Mhm.
Und wir haben uns ja nicht mehr gesehen, seit Andi im Urlaub war. Der war ja eine Woche, also können wir jetzt mal sozusagen anfangen mit der Urlaubsgeschichte von Andi. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wurdest du wieder in Karls Erdbeerhof, Erdbeerdorf, wie heißt es? Karls Erdbeer?
Entführt. Hof.
Ja, nee, entführt. Aber ich war tatsächlich, waren wir wie immer in Binz.
Ja, erzähl doch mal.
Da gibt es überhaupt keine Neuigkeiten.
Ja, das wir wollen die auch.
Aber ich habe eine Sache festgestellt in diesem Urlaub. Ich bin ja früher auch unglaublich viel gereist und seit einiger Zeit hat sich das aber so etabliert, dass man immer an den gleichen Ort fährt. Und ich dachte, das hat ja Sarah auch erzählt, ihr fahrt ja auch immer nach Saint-Tropez. Mhm. Und ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt, weil ich dachte nämlich, als wir diesmal dorthin gefahren sind, oh Gott, wir haben eigentlich alles gemacht, was man dort machen kann. Das wird bestimmt mega langweilig. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das unglaublich angenehm ist, weil du keinen Druck hast im Sinne von, oh, man müsste jetzt aber noch schnell noch das.
Die dritte Höhle und genau, die fünfte Grotte angucken.
Weil man hat alles schon gesehen.
Ja.
Und das ist halt total.
Da fängt die Entspannung an.
Genau.
Das ist der Moment, wo die Entspannung anfängt, wo du sagst, kenne ich alles.
Ja, okay, aber jetzt kannst du doch mal ein bisschen mehr noch erzählen, wie es da war. Ich meine, du kommst da an in Binz und dann musst du doch erstmal da irgendwie ins Ferienwohnung.
Vielleicht müsste
in die Andi
auch mal eins tun, nämlich dir ja, als großer Nordsee-Fan mal die absolute Faszination Ostsee näher bringen. Weil wir haben jetzt festgestellt, wir haben so eine kleine Aktion in der Morningshow und da schreiben Menschen Postkarten. Und wir können da also sehr schön auswerten, wo fahren die Menschen hin. Und das ist schon, also man kann schon von einer Ostsee-Obsession sprechen. Ne? Also jede, nicht mal jede zweite Karte, sondern mehr. Ich würde sagen, 70% aller Karten kommen von der Ostsee.
Ja.
Und ich persönlich war auch immer nur an der Ostsee. Aber Lars sagt, also er versteht es gar nicht, weil die Nordsee wäre halt auch sehr schön.
Ja, aber ich bin ja gezwungenermaßen sozusagen aus, schon familiär, bin ich ja sozusagen gezwungener Nordsee-Fan. So. Ich hatte gar keine Wahl, sozusagen. Schon familiär nicht. Aber ja, das ist ja einfach.
Ich würde jetzt mal, also ich bin da wie gesagt bei nichts Profi, weder Nord- oder Ostsee. Ich war schon mal da, aber jetzt auch nicht. Ich glaube, der Vorteil an der Ostsee einfach, im Gegensatz zur Nordsee kann man in der Ostsee baden.
Das stimmt. Also das stimmt.
Man kann in der Nordsee nicht baden.
Du kannst schon in der Nordsee baden, aber du kannst halt auch sehr gut in der Nordsee ersaufen.
Warum? Wegen dieser Gezeitengeschichte?
Nee, weil die Nordsee unheimlich viele Strömungen hat. Das heißt also, ich war ja natürlich auch schon an der Ostsee so und war auch verwundert, dass es da ja im Prinzip gar keine Wellen gibt. Ne? Also es gibt schon Wellen, aber natürlich jetzt keine Wellen im Sinne von, wie man sie von der Nordsee kennt. Und das ist super, du gehst da rein, kannst da schwimmen, kannst ja planschen und baden und das ist in der Nordsee vollkommen ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen.
Aber warum fährt man dann dorthin?
Ja, das ist
eine. Also warum fährt man zum Meer, wenn man nicht reingehen kann?
Man kann schon reingehen, aber es ist natürlich, es ist immer, also an der Nordsee ins Meer gehen. Du hast natürlich auch, man muss sagen, je nachdem wo du hinfährst, hast du auch eine Wattenmeerseite, da kannst du dann auch natürlich so ein bisschen planschen, wenn das Wasser gerade da ist. Aufgrund der Gezeiten.
Das ist mir halt mal passiert. Ich war mal an der Nordsee. Ja. Hatte mich aber vorher nicht so richtig informiert. Jetzt habe ich vergessen, wie der Ort hieß. Hieß der Büsum? War ich in Büsum? Weißt du das noch?
Keine
Büsum.
Ahnung.
Da gibt es mehrere Büsum. So ähnlich. So. Ich war sehr enttäuscht, weil das Meer war immer genau dann nicht da, wenn ich da war.
Ja.
Also, das war richtig. Also
an der Ostsee ist es so ein bisschen mehr wie am Mittelmeer. Dann gehst du einfach so, ich gehe jetzt mal ins Wasser und so.
Genau.
Und an der Nordsee ist es ja so, du gehst ja an der Nordsee, also alle, die an die Nordsee fahren, wissen genau, wovon ich spreche. Du gehst erstmal zum Strand und dann guckst du erstmal, welche Boje hängt überhaupt heute. Ne? Und da gibt es verschiedene Bojen und die sagen...
Nicht Fahnen?
Fahnen, Bojen, irgendwas hängt. Und dann guckst du aber erst...
Bojen hängen ja nicht, Bojen sind ja im Wasser.
Schwimmen, ja, es gibt aber Bojen in verschiedenen Farben, die da dann hängen.
Hängen?
Ja.
Bojen hängen doch nicht.
Die hängen dann so Bojen auf.
Die hängen Bojen auf.
Als Markierung, wie das Wasser ist.
Warum hängen die denn keine Fahnen auf?
Die haben auch Fahnen, aber es gibt auch Bojen. Jedenfalls hängt dann da, wo ich bin, eine Boje. Mhm. Und dann ist entweder die Boje, dass man sagt, man kann heute ins Wasser. Da gibt es eine Boje, die sagt, wo. Kann man machen, muss man nicht. Und dann heute völlig ausgeschlossen, dass man ins Wasser geht.
Mhm.
So. Und wenn die Boje so ist, dass es heißt, man kann heute ins Wasser gehen, dann ist es gerade so, dass man eigentlich als Mensch ins Wasser gehen kann da. Weil es ist jedes Mal eine Mutprobe an der Nordsee, überhaupt ins Wasser zu gehen. Weil du so krasse Wellen hast, ja, bei normalem Westwind,
das ist schon doll.
Dass du einfach so, also du kannst sozusagen noch nicht mal, ich sag mal kurz rein, um zu pinkeln, weil du im Prinzip gar nicht dahin kommst, dass du die Ruhe hast, dass du mal pinkeln kannst oder so, weil du überhaupt, du musst erstmal hinter die Wellen. Ja, du musst hinter die Wellen und das schaffst du nicht so halb nass oder so, du musst einfach durch die Wellen durch und wenn du hinter den Wellen bist, dann fängt die Gefahr ja erst an, dann ist es zwar ruhiger, aber du musst es auch wieder zurückschaffen und du wirst stetig rausgezogen, ja, du wirst ständig rausgezogen aufs Meer und dann passiert sowas.
Da kommt schon der Alarm.
Und dann tatütata und dann musst du irgendwie rausgerettet werden, also ist alles sehr schwierig und deswegen ist jedes Mal die Nordsee eine große Mutprobe zum Reingehen. Man kann natürlich
wahrscheinlich dann vergleichen, weil meine Familie sehr frankophil, ja.
Ja.
Und die ersten Jahre meines Lebens war ich mit meinem Vater immer in der Bretagne. Mhm. Und ich glaube, da ist es nämlich auch so. Aber da hat es aber irre Spaß gemacht, natürlich, das Wasser. Weil du durftest immer nur bis zu den Knien rein. Dann kam eine Welle, die hatte ich vollkommen. Weil ich so denke, was meine Eltern mir auch erlaubt haben. Ich hätte mir das nie angeguckt, wie meine Siebenjährige irgendwie vollkommen von der Welle überspült. Mal gucken, ob man es dann irgendwie wieder rausschafft. So. Aber es war natürlich so super fun. Es war total lustig. Und dann irgendwann, als meine kleinen Geschwister kamen, sind wir geswitcht auf die Côte d'Azur.
Ja.
Und ich war vollkommen schockiert, dass das auch Meer ist. Weil du hast eben kein, es war auch so super in der Bretagne, du konntest immer hier so Sandburgen bauen und irgendwann sind sie dann weggespült worden und da war es ja auch Ebbe und Flut. Und das ist schon krass, wie, also was Menschen auch unter Meer verstehen, weil viele kennen, glaube ich, nur eine Art von Meer und wissen gar nicht, was die anderen meinen.
Also ich muss das jetzt mal kurz, damit die, wenn die, nicht, dass die Nordsee-Fans sich jetzt alle hier melden und sagen, ich würde nur Unsinn erzählen. Also Nordsee planschen und in Nordsee-Meer gehen bedeutet, du gehst ein bisschen rein, knietief, bis zur Hüfte vielleicht, und springst immer gegen die Wellen. Sozusagen.
Also es ist halt immer Action.
Springst immer in die Wellen, genau. Also du bist immer in Bewegung. Und dann gibt's aber noch, bevor die ganz Schlauen sich jetzt melden, natürlich auch die Version, dass Ostwind ist. Und im Ostwind, also wenn der Wind aus Osten kommt.
Das ist ja ganz selten.
Es ist selten. Ja, ja,
so, ja, aber Wetter kommt doch in Deutschland eigentlich immer von Westen.
Ja, also wenn das aber vorkommt, dann ist es im Prinzip an der Nordsee wie an der Ostsee. Dann sind es ganz kleine Wellen. Da denkst du, ach, ist das schön. Heute kann ich aber mal so richtig so schön sachte rein. Aber wenn Ostwind ist, kommen auch gleichzeitig die Quallen. Also es ist immer so oder so, immer ein bisschen abenteuerlich und schwierig, aber natürlich trotzdem wunderschön.
Aber Lars, hast du dich denn jetzt schon informiert, wie die Wellensituation in Thailand ist? Denn das war ja das letzte Mal das ganz große Thema, dass dann nach Thailand.
Genau. Und da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Auf den Fotos und Videos sehe ich aber immer, dass es da im Prinzip gar keine Wellen gibt. Also da, wo ich jetzt so geguckt habe, irgendwie hier Richtung Pattaya, Jomtien, da hinten die Ecke, das ist einfach so ein Stadtstrand, da ist gar nichts.
Nehmen wir mal kurz Kuchen. Ja. Ihr müsst ja nicht. Ich frage euch jetzt extra nicht.
Gern,
ja?
Also da bist du eher froh, wenn du das durch den Plastikmüll ins Wasser schaffst, würde ich sagen.
Also, weil es hat sich nämlich bei uns die Laura gemeldet einer Nachricht für dich und sie hat gesagt, es gibt einen ganz tollen Kanal, ne, der viel von Thailand zeigt, auch von anderen Ländern, das wäre sicherlich was für dich.
Ja.
Also erstmal vielen Dank an die Laura, ich leite das jetzt an Lars auch weiter, ich habe mir den selber auch schon angeguckt.
Mal ganz kurz für alle, die vielleicht, was natürlich eine Schande wäre, den letzten Podcast nicht gehört haben, da hat ja Lars von seinen, nicht Auswanderungsplänen nach Thailand, aber
Überwinterungspläne.
Ja. Also er war noch nie da, aber hat so die Vision, später mal im Winter in Thailand.
Es ist eine Art Fantasterei.
Ja. Und meine Mutter findet es auch so witzig, weil die hat gesagt, das wäre nichts für sie. Hab ich auch schon wieder vergessen, warum nicht.
Ja. Ich muss aber sagen, also ich weiß nicht genau, ob die Laura, die uns diesen tollen Kanal geschickt hat, ob Laura, was sie uns damit sagen möchte.
Ja.
Weil die Videos, die dieser tolle Reisetyp da irgendwie macht, sind, ich sag jetzt mal so ein paar Titel, ne? Abzocke im Paradies. So korrupt ist die Polizei auf Sansibar allerdings. Beim Friseur im größten Slum Afrikas. Die Situation in Nairobi eskaliert, so dramatisch ist die Lage. Indien schockiert uns immer wieder. Schockiert, hier essen die Menschen Hundefleisch. Unser Vietnam-Urlaub lief nicht so geplant.
Das ist schon in der Nähe jetzt quasi.
Sarg- und Käfigwohnungen, kein Platz für die Menschen.
Ja.
So, ne?
Wollte sie mich jetzt zu Thailand ermutigen oder wollte sie mir einfach nur abraten?
Also hier ist
vielleicht
nur
ein realistisches Bild davon verschaffen.
Diese Reise in Thailand lief nicht so wie erwartet.
Welche Reise läuft schon wie erwartet?
Darum wurde Hua Hin zum Nummer 1 Rentnerparadies.
Oh, das ist doch jetzt schon eher in der Richtung.
Vom Kotztempel zur größten Stadt der Welt.
Ja.
Okay.
Also ich stelle mir
wir wurden Opfer eines Raubüberfalls.
Sag mal, also.
Betrugsmasche im billigsten Land der Welt aufgedeckt.
Aber wir haben ja dank Andi schon erfahren, also man kann auch an der Ostsee in Touristenfallen tappen. Ich sag nur Stichwort Karls Erdbeerhof. Ja. Das kann dir halt überall passieren.
Ja, das ist ja keine Touristenfalle. Er wurde ja sozusagen, für ihn war es eine Touristenfalle, weil sein Kind ihn quasi reingequatscht hat.
Es gab übrigens.
Siehe jetzt, Folge 1.
Ja, gibt jetzt auch mal nochmal Neuigkeiten aus diesem Karls Erdbeerhof in Sachsen. Ja. Was ja so eine, es kommt mir immer vor, wenn es davon Berichte gibt, dass es so eine Art Woodstock in Endlosschleife ist, weil Wahnsinn. Ich glaube, das ist die ganze Zeit Eskalation. Und man plant jetzt dort einen eigenen Bahnhof zu errichten.
Oh, geil.
Für die Millionen von Karls-Fans.
Genau, dass man direkt dann mit dem Zug daneben aussteigen kann.
Das muss man auch sagen, bei unserer Postkartenaktion sind auch sehr viele Postkarten von Karls Erdbeerhof gekommen.
Ja.
Begeisterte Menschen. Und da muss ich immer an unsere allererste Folge denken, in der wir uns gleich in Nesseln gesetzt haben.
So. Mit Karls, ja.
Ja, also jetzt war es aber trotzdem jetzt nochmal. Ich meine jetzt dein Ostseeurlaub. Das war es jetzt. Also ja,
ich war jetzt auch ein bisschen enttäuscht.
Ich wollte jetzt mal nochmal wissen. Nee, du kannst aber
wenigstens. Ich habe ja auch so eine kleine Liste gemacht in meinem Handy. Deswegen, ich habe keinen Stift und Zettel dabei, aber ich habe so Sachen, über die ich gerne sprechen würde.
Du musst
da steht
Bins?
Oben ganz groß. Andis Urlaub.
Ach, da so. Das, ja. Ich dachte, das wäre die Überschrift. Ja, Andis, genau. Und gibt's Willis Strandbar eigentlich noch in Bins?
Die ist, meinst du die direkt neben der Seebrücke? Das ist die einzige Strandbar, die ich
Willis, kenne. Du bist, Willis Strandbar.
Alter, an was du dich immer alles erinnerst, Lars.
Ja, ich war ja an der Ostsee.
Lars kann sich immer an alles erinnern, an alle Namen, an alle Situationen. Und erst wenn es Lars dann erwähnt, dann weiß ich, da war ich auch mal.
Also ich weiß, Willis Strandbar, also falls es den noch gibt, liebe Grüße, gehen raus an Willi. Und in Bins ist das, direkt irgendwo da vorne. Mhm. Das muss irgendwie direkt in unmittelbarer Nähe vom Kurhaus sein, also vom Kurhotel, Kurhaus, Kur irgendwas. Und Willis Strandbar damals hat, ich sag jetzt mal, ordentlich gemixt.
Mai Tais.
Mhm. So, das also muss man, er macht zwar nicht das, was man ihm sagt, wir haben damals, glaube ich, gesagt, irgendwas mit Wodka und was er dann gemacht hat, war alles mit Rum.
Aber es hat geknallt.
Und
es hat geknallt.
Also Mai Tais bei Willis Strandbar kann man ja mal sagen, lohnt sich, wenn es Willis Strandbar noch gibt, keine Ahnung, da hat man in so Strandkörben gesessen. Die waren so halb rund aufgebaut und es war Willis Strandbar.
Apropos gemeinsamer Seeurlaub.
Jetzt warte doch mal ab, lass doch erstmal den Andi von seinem Urlaub.
Nein, der ist nichts. Da ist nichts mehr. Nein,
ja, du musst ja irgendeine Woche musst du irgendwas gemacht haben. Du musst ja irgendwie, wo warst du?
Ja, nichts.
Was hast du denn gegessen?
Da gab es keine, da gibt es jetzt wirklich nichts spektakulär Erziehenswertes.
Aber war es wahnsinnig voll?
Nö, wir waren ja relativ früh da und Sachsen hat ja das ist so, ne?
Schlau. Ja.
So.
Also bei manchen Podcasts.
Bilder gesehen. Ai, ai, ai.
Bei manchen Podcasts, die ich höre. Die haben auch nie was Spannendes zu erzählen, aber ich höre trotzdem gerne zu, weil mich das so in ihre komische Welt mitnimmt.
Ja, das ist ja auch die Hoffnung, ne? die es hier so gibt.
Ja, genau. Aber da musst du natürlich auch mal was Langweiliges erzählen, damit die Leute auch mal...
Ja, ich wollte noch ganz kurz, ich habe mal eine Sache auf dem Herzen. Ne? Weil,
Wir springen hier rum.
Sarah, du das gerade sagtest, ne, dass Lars ein wahnsinniges Gedächtnis hat.
Wahnsinn.
Habt ihr die Olympiaeröffnung geguckt?
Ja.
Und da gab es ja so ein bisschen Kritik an der an den Kommentatoren quasi, muss man sagen, die ja ab und zu meinen Namen nicht wussten. Und ich muss aber sagen, für mich wäre das der absolute Super-Gau, sowas kommentieren zu müssen.
Ist doch hart.
Und weil, ich meine, da sind ja hunderte Leute und da taucht dann irgendjemand auf mit Mütze. Von irgendjemandem, die in 70er Jahren mal 3 Goldmedaillen gewonnen hat und da ist keine Einblendung und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, wer soll das sein? Und die Kommentatoren, also Tom Bartels war das ja und ich glaube, sie hieß irgendwie Alexandra oder so, die haben ja danach auch nochmal gesagt, dass sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass dort irgendwelche Namen eingeblendet werden, was so aber nicht war.
Um Gottes Willen, der Horror.
Und ich meine, allein auch, ne, am Ende mussten sie ja eine Weile suchen, sozusagen, wer das ist, die sozusagen dort diese Fackel entzündet. Da haben die nochmal erzählt, dass sie eine. Genau.
Anyone knows who's that girl?
Sie hätten eine Liste gehabt mit 50 Namen. Ne?
Ich glaube, die Kritik ist nicht. Nee. Ich glaube, die Kritik war nicht auf das am Ende bezogen, wo sie nicht vorbereitet waren, weil ich glaube, da versteht jeder, dass das passieren kann. Ich glaube, die Kritik war eher darauf bezogen, was am Anfang der Übertragung passierte, als sie noch sehr gut vorbereitet waren und einfach auch alles, was sie toll vorbereitet hatten, loswerden wollten. Und das war, glaube ich, für die Menschen, die eigentlich vor allem die Atmosphäre genießen wollten, schwierig. Weil, also ganz ehrlich, der ein oder andere wollte halt den Auftritt von Lady Gaga auch hören und nicht nur sehen. Ich bin bei sowas immer irgendwie, mir ist es alles egal. Ich finde es immer alles gut. Aber in unserem Job wird man, glaube ich, auch so ein bisschen nachsichtig, wenn man weiß, wie viel man selbst schon gemacht hat, worüber sich Leute aufgeregt haben. Und du kannst es am Ende eh nicht allen recht
machen. Ich habe noch nie was gemacht, wo sich Leute aufgeregt haben.
Nee,
also wirklich nicht. Ich wüsste wirklich überhaupt nicht, was ich jemals gemacht hätte, wo sich irgendjemand hätte aufregen können.
Hast du nicht im Podcast schon diese Geschichte erzählt, wo es riesen Radau gab wegen dieses Schiffs?
Ach so, das stimmt, das habe ich mal, ja, das stimmt, ja, die Schiffsgeschichte, das war einmal.
Oder wo der Ministerpräsident gar nicht mehr aus dem Karussell rauskam, weil du den Ausknopf nicht gedrückt hast. Ich meine, allein in dem Podcast gab es
ja,
das stimmt,
ja,
das also stimmt, das stimmt. Ich hatte mal einen Shitstorm bei Twitter, ich glaube, das hast du, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, Andi. Was? Lars hat das auch nur so am Rande mitbekommen, aber ich konnte den noch irgendwie halbwegs einfangen. Es war eine ganz, also es passiert ja auch an Stellen, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und zwar war das irgendwann mal im Countdown zum Semperopernball. Und da hatten wir, oder nicht wir, also jemand hatte die tolle Idee, wir enden damit, dass alle beteiligten Moderatoren des Countdowns und von der Aftershow-Party ja, gemeinsam dann auch tanzen. Und es war aber nicht so genau abgesprochen, wer dann mit wem, und dann waren irgendwie mehr Männer als Frauen und so. Es endete also damit, dass Lars und René Kindermann zusammen in den Abend tanzten. Und ich sagte, um Gottes Willen, das will jetzt aber wirklich niemand sehen. Und es war jetzt wirklich im Speziellen auf Lars und René bezogen. Also auf diese Kombination, wie sie tanzen oder nicht tanzen können. So. Und das wurde dann aber irgendwie so ausgelegt, so, wie kann man sich denn heutzutage noch darüber aufregen, wenn zwei Männer miteinander tanzen? Und wie kann man nur so homophob sein? Und das war krass, weil ich halt gesehen habe, man ist vor sowas überhaupt nicht gefeit, weil das war, also du hattest einen ganz anderen Gedanken im Kopf, als das, was dann daraus gemacht wurde. Und das war schon
also für wild. Mich war es sehr schön. Eines meiner schönsten Erlebnisse.
Mit René Kindermann zu tanzen.
Ja, muss ich sagen.
Ja?
Ja.
Hast es genossen?
Ja. War gut.
Die Kameras haben halt gestört.
Die Kameras haben. Und ich habe aber auch, ich glaube, er hat sogar rein tänzerisch den Frauenpart gehabt.
Das ist aber schwer.
Von der, ja.
Dann.
Das ist viel schwerer, als Frau zu tanzen, als Mann.
Ja, vor allem, wenn du es ja anders gewöhnt bist.
Richtig.
Also um mal über langweilige TV-Momente oder Urlaubsmomente oder Podcasts oder was auch immer zu sprechen.
Na gut, über langweilige Urlaubsmomente bleiben uns ja vorbehalten aufgrund von...
Ich kann da reinspringen. Mhm. Weil während Andi im Urlaub war und anscheinend einen langweiligen, aber entspannenden Urlaub verbracht hat, habe ich ja auch drei sehr langweilige, aber sehr entspannende Wochen hinter mir. Hä? Es gab ja Tour de France.
Um Gottes Willen.
Und seit diesem Jahr bin ich der größte Tour de France-Fan auf der Welt. Und das waren die schönsten Wochen, weil das ist ähnlich wie ein Urlaub an der Ostsee oder ein Urlaub in einem Ort, in dem man eben schon einfach tausendmal war. Es passiert eigentlich nichts und gerade das lässt dich hervorragend entspannen. Ich wusste, ich konnte jeden Tag nach der Sendung irgendwann um 12 Uhr eins Fernseher anschalten und für 4 Stunden kann ich mich berieseln lassen. Mit herrlichen Bildern aus dem Süden, mit kleinen Clips über die Landschaft. Und dann fängst du ja auch an, lernst dann die Fahrer kennen. Ich habe ursprünglich angefangen zu interessieren, weil der Superstar der Tour de France ja Slowene ist. Mhm. Und da habe ich mich quasi ein bisschen anstecken lassen von der Euphorie meines Mannes. Ja, so. Und das ist einfach, jetzt habe ich ein großes Ziel für nächsten Sommer. Ich möchte mal bei einer Etappe von der Tour de France so an der Seite stehen. Und dann auch mal so winken mit der slowenischen Fahne.
Und dann mit so einem Pappschild dich noch kurz davor stellen und so eine Massenkarambolage auslösen?
Das ist halt echt krass, ne?
Das gab es doch mal irgendwo.
Ja, irgendjemand,
wo eine irgendwie ihre Oma grüßen wollte und ist ein Stückchen zu weit vor und dann sind irgendwie 50 Fahrer gestürzt.
Das ist sowieso richtig krass. Also wenn da so die Zuschauer so ganz nah dran stehen. Nur, ich meine, das habe ich halt, weil ich da so großer Fan jetzt bin. Ich werde das auf gar keinen Fall jetzt, weil ich weiß, dass es die meisten nicht interessiert. Ich werde das jetzt nicht weiter ausleuchten.
Ach, das ist aber sehr nett von
mein neues
sehr
Hobby.
Rücksichtsvoll.
Aber obwohl ich jetzt so großer Fan bin, obwohl es mein Traum ist, da mal so dabei zu sein, ist es eigentlich auch so ziemlich das Dummste, was man machen kann, weil du stehst dann da stundenlang, wartest, bis die Fahrer vorbeikommen, aber die fahren ja innerhalb von einer Sekunde an dir vorbei.
Also dazu, sind das nicht unglaublich viele?
Ja,
aber die sind ja meistens dann in einem Feld. Also
dazu kann ich erzählen, dass ja ich das bereits hinter mir habe mit der Tour de France.
Wie?
Ja, weil ja die Tour de France ist mal an meinem Elternhaus vorbeigefahren. Am Haus meiner Eltern.
Die haben sich verfahren, oder was?
So geht auch.
Warum sind die Leute alle so stillos?
Ja, und das war nämlich in den frühen 80er Jahren. Und da hieß es, soll jetzt alle raus, die Tour de France kommt. Und ich als Kind... dachte dann so, aha, die Tour de France kommt, keine Ahnung. Und dann ist die komplette Tour de France durch die Straße meiner Eltern gefahren. Die war einmal,
ist ja manchmal in Deutschland auch. War ja diesmal in Italien.
Irgendwann müsst ihr googeln, frühe 80er. Anfang 80er. Und da sind sie vorbeigefahren.
Aber kannst du dich auch erinnern?
Ja, klar.
Oder hast du auch
nicht? Ich erinnere mich, ich weiß es noch ganz genau.
Hast du eine Fahne in der Hand gehabt oder so?
Das nicht, aber da ist erstmal Polizei. Krankenwagen, Polizei. Und dann kam auf einmal, so kamen die ersten Fahrer und dann wie so ein.
Ja, eben.
Ich weiß, dass sie so richtigen Wind gemacht haben, so.
Ja.
Und eine nicht enden wollende Anzahl von Radfahrern, die da vorbeigefahren sind. Das war
also
unglaublich.
Ich glaube, man könnte es auch noch viel spannender machen und noch viel mehr Menschen begeistern. Also ja. Ich weiß, es hatte wohl ganz gute Quoten. Aber Netflix hat jetzt eine Doku gemacht zur Tour de France. Und das ist halt schon krass, den Unterschied zu sehen zwischen also einer Unterhaltungsdokumentation, die das macht, was am Ende ja auch Leute wie mich interessiert, nämlich halt die Geschichten, die Persönlichkeiten, die Dramen davor und dahinter oder eben der Sportberichterstattung. Und diese Netflix-Doku, da ist genau das, was du sagst. Also im Fernsehbild sieht das ja alles relativ unspektakulär aus, wie schnell oder langsam die fahren. Das vermittelt sich gar nicht. Aber der Netflix-Doku ist genau das zu sehen, was das auch für einen Krach macht, wenn die da und wie wahnsinnig schnell das ist. Und wenn du halt überlegst, dass die einen Berg runter 100 km/h teilweise fahren, das ist ja schon keine Frage mehr. Ist aber schon so ein bisschen Brot und Spieler auch, ne? Die fallen ja viel und dann tut sich jemand weh. Und ich glaube, von 180 sind auch nur irgendwie 130 am Ende angekommen. Dann diese Corona-Welle und so. Das habe ich gemacht die letzten 3 Wochen. Und ich brauchte nichts anderes. Und dann ist es heiß und schwitzig und du bist so glücklich, dass du auf deiner Couch liegst und nicht da jetzt irgendwie durch die Pyrenäen strampeln musst, dann kannst du dein Eis in der Hand noch viel mehr genießen. Das war herrlich und ich kann es gar nicht erwarten, bis nächstes Jahr die Tour de France wieder loskommt.
Ah, herrlich. Meine Mutter konnte sich auch noch erinnern. Die habe ich dann gefragt, weil du mich ja so verrückt gemacht hast mit deiner scheiß Tour de France und immer irgendwelche Fachgespräche geführt hast im Sender mit anderen Leuten. Steff. Und ich dachte nur so, das gibt's ja was labern.
Steff ist der einzige Tour de France von meiner ganzen Umgebung.
So.
Das hat uns jetzt zusammengeführt auch.
Dann habe ich meiner Mutter gesagt, sag mal, hier, bei uns ist mal die Tour de France hintergekommen. Wusste sie noch genau.
Ja, klar.
Sind wir alle
Mutter
raus.
Ist ja auch eventmäßig, die ist ja überall, wo
es
los ist.
Ja, aber es war auch nur einmal, die kamen nur einmal da vorbei. Aber es gibt Zeitungsartikel darüber, wie die da vorbeigefahren sind.
Ich kann das auch, ich glaube, das ist Netflix-Doku, ich habe da auch viel Gutes darüber gehört.
Mega.
Und ich habe ja mit meinem Sohn diese Formel 1 Netflix-Doku lange geguckt, viele Staffeln, die ist ja ähnlich gelagert und da ist es ja auch so, dass man Formel 1 ja an sich total langweilig, weil jum fahren die Autos die ganze Zeit lang, aber wenn du halt die Geschichten dahinter kennst, ne? Ist super Geschichte, irgendwie Team braucht Geld, ne, Sponsor steigt aus, dann genau. Riesennummer, ne, reicher Russe steigt ein, die so, yes, ja, die nächste Saison kann weitergehen. Reicher Russe steigt ein und sagt dann, achso, ja, übrigens, aber ich mach das nur, wenn mein Sohn jetzt fährt für euch. Und die so, ach du Scheiße, weißt du? Und dann ist der natürlich total schlecht, der Sohn, also schlechter als der andere im Team und sagt dann die ganze Zeit, er würde das schlechtere Auto bekommen. Aber die haben halt beide exakt das identische Auto. Und das Team muss halt die ganze Zeit irgendwie dafür sorgen, dass es diesem Russen gut geht, weil wenn der Sohn halt scheiße drauf ist, dann steigt der Geldgeber aus. Solche Geschichten, die das Leben schreibt.
Also ich muss sagen, solche Touren ist wirklich für mich, das ist für mich, also ich bin da richtig gebrandmarkt. Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich mal meine eigene Tour de France hatte?
Also ich kenne die Geschichte grob, aber...
aber habe ich die mal im Podcast erzählt?
Nein.
Seid ihr sicher?
Ja, kommt mir absolut nicht bekannt vor.
Okay. Gibt es jetzt das Wort Vaseline?
Ja, es gibt...
Ich hab's geahnt.
Es gibt, ja, es ist nämlich so, was ich finde deswegen bis heute, also ich muss wirklich sagen, ich hasse, wirklich, es ist mit dem Wort Hass kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Ich hasse Radfahren. Und ich rede jetzt nicht von Radfahren mal so ein bisschen so...
Sonntags
mal eine Stunde durch die Gegend cruisen, so mal anhalten und so. Aber ich rede von allem, was mit Radfahren zusammenhängt, wo man Strecke macht. Und das liegt daran, dass ich mal bei einem Sender war, da habe ich auch die Morningshow gemacht.
Bei RPR1?
Bei RPR1, ja. Und,
schämst du dich jetzt?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
War eine gute Zeit.
War eine sehr gute Zeit, aber was nicht so gut, was auch gut war, also was lustig war.
RPR1 zu deiner Zeit noch mit welchem Claim?
RPR1, nur die Superhits der 80er, 90er und das Beste von heute, super Abwechslung.
Musstest du das immer alles am Stück sagen?
Immer. Und ja, hat mir aber nichts ausgemacht.
Natürlich nicht.
Das ist ja,
nach Wörter
ich bin da ja Dienstleister. Genau. Also jedenfalls habe ich dann bei RPR1.
Kann ich das letzte Stück Kuchen auch noch essen?
Kannst du essen, guter Appetit. Zieh's dir rein.
Aber du hast deins auch schon leer.
Ich kann es essen.
Wirklich?
Ja. So, jedenfalls gab es da die tolle Idee, dass wir ja mal eine Radtour machen könnten durchs Sendegebiet. Mhm. Und diese Radtour nennen wir dann einfach Tour de Lars. Die Tour de Lars. Und bevor ich mal erzähle, wie das so war, kann ich nur eins sagen. Da habe ich ja jetzt jahrelang diese Morningshow gemacht, ne? Und wirklich die verrücktesten, die dollsten Dinger, die dollsten Konzerte anmoderiert, die verrückt. Und aber das Allereinzige, worauf ich immer angesprochen wurde, ja, bist du nicht der, der auch mit dem Fahrrad da, durch die Gegend gefahren ist? Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und da gab es also die Tour de Lars. Und die Tour de Lars hat also
so. Wie lange ging die?
Die ging 14 Tage.
Oh Gott, okay.
Ja. Und die Tour de Lars ging 14 Tage.
Aber am Wochenende oder nur unter der Woche?
Das ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube auch am Wochenende. Ja, logisch am Wochenende, da gab es ja dann die großen Zieleinfahrten. Also die hat und die Tour de Lars hat uns geführt durch Rheinland-Pfalz im weitesten Sinne, aber wir haben auch Hessen, Baden-Württemberg, NRW und
wie viele Kilometer bist du denn gefahren?
Das kann ich dir genau sagen. Knapp 1000.
In 2 Wochen.
Mhm.
Quatsch.
Was heißt hier Quatsch? Ich habe noch den Pokal zu Hause. Kann man das genau?
Wie lang? 1000.
Ja, ungefähr 900. Was weiß ich?
Das kann nicht sein.
Wieso kann das nicht sein?
Wie viele Tage sind denn 2 Wochen? 14 Tage.
Ja.
1000. Aber dann bist du ja was 70, 80 Kilometer am Tag gefahren.
Richtig.
Berg hoch und runter.
Richtig.
Alter, es geht ja gar nicht.
Ja, sag ich doch. So.
Was?
Ja, ich sag doch. Und es ging los. Ey, in Ludwigshafen.
Aber du bist auch gar nicht trainiert.
Ja,
hast du dich darauf vorbereitet?
Ja.
Mir werden jetzt die Dimensionen erst klar.
Ja, naja, also ich glaube, es gab ja mehrere Tour de Lars. Ich glaube, die erste Tour de Lars waren 871 Kilometer. Und dann ging es immer so. Und und dann ging es los. Und dann sind wir dann, bei so einem Fahrradladen, der das quasi gesponsert hat, sind wir dann losgefahren. Und dann, es war so, die erste Etappe, Lars, kein Problem, die erste Etappe ist nicht so viel, das sind nur 52 Kilometer oder 67 Kilometer oder so. Und dann sind wir losgefahren und dann bin ich da wirklich diese ganze,
Aber du hast dann nur, bist dann nur Fahrrad gefahren, du hast nicht auch noch Morningshow gemacht.
Natürlich, wir sind nach der Morningshow zum Fahrradladen. Am Fahrradladen sind wir losgefahren und zur ersten Station. Da sind wir dann ins Hotel und am nächsten Morgen haben wir von der Station Morningshow gemacht, zum Beispiel aus der Bäckerei oder aus einem anderen Fahrradladen oder was weiß ich wo, oder aus dem Hotel und so. Und danach ging es dann zur nächsten Etappe. Und ich war immer so neidisch, noch bis heute, der Tom, das war der Tourleiter, der ist mittlerweile schon tot, der ist immer mit so einem Roller gefahren und kam immer so, na läuft, ich geh mal gucken, wie es vorne aussieht. Und immer sind auch so Leute so mitgefahren, die dann so aus der Gegend kamen. Ne?
Prominente oder Fans oder?
Ja, Fans. Also wir hatten Leute, die gesagt haben, wir fahren mal mit. Da waren immer so ein paar Leute, die sind so mitgefahren und so. Und dann hatten wir auch immer so am Wochenende eine große Einfahrt. Zum Beispiel heute, die Tour de Lars kommt an in Bad Ems um 16 Uhr. Und dann standen die Leute da.
Volle Kanne, genau. Morning Show.
Richtig.
Morning
Show. Das habe ich 14 Tage gemacht und dann habe ich immer natürlich in die Radlerhosen Vaseline gemacht, weil es ja irgendwann so wehgetan hat. Und ich wusste noch, dieser eklige Moment.
Wo, am Popo oder vorne?
Überall, ich habe alles voll gemacht mit Vaseline, weil es einfach so krass war. Und ich weiß noch, dieser erste Augenblick, bevor es losging, musstest du ja diese Hose.
Du hättest keine Unterhose unter die Radhose.
Habe ich nicht gemacht. Aber da war ja so ein Schaumstoff, der war dann halt mit Vaseline. Und dieser erste Moment, wenn du das hochziehst und dann merkst, wenn die Vaseline die Haut so. Ja. Und dann irgendwann hört es dann auf. Aber es ist so die erste halbe Stunde so ein bisschen eklig. Und ja, und dann bin ich das 14 Tage und dann gab es einen Pokal und ich hatte ein eigenes Trikot und dann sind wir da so rumgefahren.
Aber die Frage, die Sarah gestellt hat, die hast du jetzt so ein bisschen nämlich wegignoriert.
Entschuldigung.
Nämlich, ob du da vorher irgendwie trainiert hast oder so. Oder bist du sozusagen, das letzte Mal zur Schulzeit ein Fahrrad gefahren, dann haben die gesagt, da ist ein Rad, setz dich drauf und los geht's.
Ich bin im weitesten Sinne untrainiert losgefahren.
Aber danach warst du bestimmt super trainiert, da hast du bestimmt eine super Figur gehabt.
Danach bin ich erstmal, das weiß ich noch, sind wir eine Woche in die Türkei, auch vom Sender aus, sozusagen als Erholung.
Als Belohnung.
Als Belohnung, als Erholung. Und haben dann aus der Türkei aber auch gesendet. Natürlich. Und ich weiß noch, dass mir wirklich 14 Tage lang die Beine wehgetan haben.
Das glaube ich.
Ich hatte 14 Tage Muskeln. Da dachte ich so, das gibt's doch alles überhaupt nicht.
Aber
und
das finde ich wirklich krass. Das hätte auch schief gehen können. Also jemanden 14 Tage hintereinander aufs Fahrrad setzen.
Ja, aber
die machen ja irgendwann auch die Muskeln zu.
Aber das prägendste Ereignis war dann noch, als wir waren, eine Station war der Nürburgring. Kennt man ja Nürburgring, ne? Formel 1. Und im am Nürburgring gibt's das immer noch, das Dorint Hotel. Und der Direktor war der Herr Moret. Oder Monsieur Moret, wie man ihn genannt hat. Und dann sind
das
wir
also, klingt wie in so einem amerikanischen Weihnachtsfilm.
Ja, und
da heißt der Direktor
Monsieur Moret. Monsieur Moret war ein super Typ. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr Direktor. Jedenfalls das Dorint Hotel da am Nürburgring. Dann haben wir dann da gepennt. Und sind abends logischerweise noch im Hotel was essen gewesen, weil wir da am nächsten Morgen aus dem Hotel erstmal Morningshow gemacht haben, um danach loszufahren vom Nürburgring an die nächste Station. Ich will gar nicht davon erzählen, wie krass das war, überhaupt erstmal den Nürburgring zu erreichen per Fahrrad. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und dann sind wir also...
Du tust, je länger ich dich kenne, desto mehr tust du mir leid, was für schlimme Sachen du im Leben machen musst. Das erklärt auch viel.
Erklärt sehr viel. Und dann hat der Herr, der kam also dann, wir haben da gegessen, dann kam der Monsieur Moret. Und was ich nur gehört hatte bis dahin, aber nie irgendwie erfahren habe, dass der Monsieur Moret gerne an seine liebsten Gäste Eifelgeist ausschenkt. Eifelgeist ist im Prinzip Schnaps. Klarer Schnaps.
Klingt schon so.
Aber es ist, der heißt nicht umsonst Eifelgeist, weil ich die Geister dann wirklich heimsuche. Und das passiert dann immer folgendermaßen. Der Monsieur Moret kam dann und hat dann einen weißen Handschuh angezogen, wie man ihn so kennt aus dem Museum. So.
Ja, Lars, jetzt geht's mal los, jetzt trinken wir mal einen Eifelgeist. So irgendwie.
Und ich so, ja, okay, alles klar, ich muss eigentlich ins Bett, aber macht nichts. Und dann hat er angefangen, diesen Eifelgeist auszuschenken und das hat einfach nicht aufgehört. Das ging einfach die ganze Zeit, dieser Eifelgeist. Und dann war ich wirklich, ich war in meinem Leben nicht so oft besoffen, aber da war ich wirklich fast bis zur Bewusstlosigkeit besoffen. Bin dann
Während der Tour de Lars.
Während der Tour de Lars.
Und vor der nächsten Morningshow.
Das ist ja Wahnsinn. Und ich weiß noch, wie ich also, ich erspare euch Einzelheiten, aber ich habe mit surrendem Kopf, leichenblass am nächsten Morgen diese Morningshow moderiert. Und ich so, und hab immer moderiert, dann kamen zwei Songs, dann bin ich aufs Klo, hab den Kopf über die Schüssel gehalten.
Oh Gott, mir tut es so leid.
Und bin dann wieder zurück, so, 6:30 Uhr, und dann wieder aufs Klo. Und das also 5 Stunden lang, um dann war ich einigermaßen wieder so hergestellt nach der Show. Und
ich
dann,
kann da überhaupt nicht lachen. Ich
um 10 Uhr ging es dann weiter, nächstes Ziel, was weiß ich, so. Das ist ja auch selbst schuld, die ja nicht mitsaufen müssen. Also das ist ja kein Problem. Aber das war so die, das ist so meine, deswegen habe ich mit Tour und Fahrradfahren und habe da also, das ist mir alles, das da muss ich mal dran denken.
Aber dann bist du in dem Zustand dann aufs Fahrrad?
Ja.
Mir wird ganz verkartet. Schlecht, nur weil wir drüber, weißt du,
Aber deswegen,
die Gedächtniserinnerung macht mir jetzt Übelkeit.
Ja, aber das macht mich jetzt aber auch so fertig.
Die berühmte Gedächtniserinnerung.
Ja, aber wisst ihr.
Kennst du das, weil man weiß ja in seinem eigenen Gedächtnis, wie man sich dann fühlt und dann schwitzt.
Ja, aber es ist so unglaublich furchtbar, weil wenn du dann am nächsten Mal so, ja Lars, morgen haben wir eine etwas längere Etappe, das sind morgen 87 Kilometer. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist ja die Hölle, 87 Kilometer.
Ich finde das so furchtbar.
Und dann habe ich dann, und dann hört es nicht auf. Ja, nicht mehr lang und hatten wir erst 25 Kilometer gemacht. Und es hat, und so Wegstrecken, die nicht aufhören, die machen mich bis heute fertig. Wenn einfach das Ziel nicht.
Du bist eher so der Kurzstreckenläufer als der Marathonläufer, ja.
Was die Tour de Lars anging schon. Und das hat einfach, diese Wege haben nicht aufgehört und dann die hohe Acht in Rheinland-Pfalz da, den Berg hoch. Schlimm. Also das war jedenfalls, es war lustig für die Leute, die es mitbekommen haben, aber
dann müsstest
du
dir doch erst recht vielleicht Spaß machen, die Tour de France zu gucken, weil dann könntest du dir, dann bist du wieder Tom auf dem Mofa, nur noch besser.
Ja.
Du liegst auf der Couch und siehst andere strampeln.
So habe ich es noch nicht gesehen, müsste ich mal nächstes Jahr probieren.
Weißt du, wie ich meine? Einfach genießen und sagen so, Gott, ich muss jetzt nicht den Kolde irgendwas nach oben fahren.
Ja.
Das könnte, also das ist ja so ein bisschen meine sadistische Seite. Die sadistische Ader, die ich anscheinend habe, andere gerne leiden zu sehen.
Da wird mir jetzt schon wieder ganz übel.
Ja, mir ist jetzt auch ein bisschen schlecht.
So. Da gab es im Übrigen der beste Motivationssatz aller Zeiten, ist ja auch mal in der Tour de France gefallen, von dem Trainer von Jan Ullrich an Jan Ullrich. Der Trainer fuhr mit dem Auto neben Jan, ja, an die Scheibe runtergekoppelt und hat gesagt, quäl dich, du Sau.
Ja.
Das ist auf den Punkt.
Und der hat immer noch Fans, Jan Ullrich. Diesmal standen an der einen Etappe deutsche Fans und die hatten das Schild in der Hand, Ulle war sauber.
Manchmal habe ich mich beim Tom auch ans Mofa geklemmt, habe einfach die Schulter festgehalten, habe mich ziehen lassen. Aber es hat auch gar nichts gebracht, weil das machst du dann mal ein paar Minuten und dann kommst du trotzdem nicht, also es ist schlimm.
Hat sich denn in irgendeiner Form gelohnt? Also hattet ihr danach dann bessere Quoten oder so? Man macht sowas ja im Zweifelsfall. Warst du danach, mochten dich die Menschen danach mehr oder war es alles einfach umsonst?
Weiß ich nicht mehr.
Hast du einfach gelitten?
Ich weiß.
Hast du dich gequält, du Sau?
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das, ich erinnere mich grundsätzlich daran, wie man gehört hat gerade.
Wichtig, also eine Sache ist mir wichtig, wenn du dich da so dran zurückerinnerst, ja. Weil wir haben ja das letzte Mal auch, ich glaube das letzte Mal oder das vorletzte Mal über Dalai Lars geredet, ja, ja. Und wir haben ja gesagt, wir wollen alle etwas von deine Lars Buddha-Dasein lernen. In solchen Situationen bist du dann erfüllt von Hass auf die Leute, die diese Idee hatten? Oder ist dir das eigentlich egal und du denkst einfach nur, es ist eine Kacksituation und da müssen wir jetzt halt irgendwie so durch?
Ja, ich habe halt
damals gedacht. Das war jetzt eine Entweder-Oder-Frage, Lars.
Ich glaube, das heißt beides.
Ich fühle beides, aber ich habe damals schon gedacht, habe ich wenigstens eine Story, die ich in 20 Jahren im Podcast erzählen kann.
Das denke ich jetzt übrigens tatsächlich sehr häufig. Wenn ich in irgendwelchen komischen Situationen bin, denke ich, oh, das ist gut, endlich mal was erlebt, kannst du im Podcast erzählen.
Ja.
Aber es ist schon krass, ne? Also ich glaube so, als Radiomoderator wird man schon häufig gedemütigt, wenn ich so überlege, was ich auch schon alles machen musste, weil irgendjemand dachte, das ist jetzt eine lustige Aktion, auch oft mit dir zusammen. Irgendwie hier Kürbis paddeln, wo wir in so einem riesigen Kürbis saßen.
Das ging ja noch. Wir haben dich einmal in die Luft gewirbelt mit so einem Luftkissen, wo man draufspringt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na Gott sei Dank hat die sich jetzt nicht das Genick gebrochen.
Ja. Oder hier das Hitchen Race. Da habe ich gedacht, das überlebe ich vielleicht nicht. Da sind wir doch auf so einer Fußbank einen Berg runtergerodelt.
Oder du bist Fallschirmspringen gewesen.
Ja gut, das ist ja weiter. Ja, oder hier mit so einem Raketenrucksack, wo ich bis heute hier die Narbe auf der Stirn habe, weil ich irgendwie statt nach oben, nach unten auf den Grund des Stürmthaler Sees mich begeben habe.
Was?
Ja. Also die unglaublichsten Sachen.
Da kommst du jetzt nicht so einfach davon.
Irgendwie,
also sind diese Dinger, wo du so einen Schlauch dran hast und dann schwebst du so.
Das war lustigerweise, aber tatsächlich, das war tatsächlich sogar fürs Fernsehen. Die meisten demütigenden Sachen mussten wir fürs Radio machen, weil das Fernsehen ja doch immer noch den Anspruch hat, dass Moderatoren meistens ein gewisses Maß an
Würde behalten.
Ja, Würde behalten. Das ist im Radio anders.
Aber das macht das Radio ja so sympathisch.
Ja, finde ich auch. Und da war es aber so, ja, also ganz toll und so, das ist, man braucht so ein bisschen, da wusste ich schon, dass es nichts für mich ist, weil du brauchst so ein bisschen Körperkoordination, das habe ich ja wirklich nicht. Und dann, genau, hast du so einen Raketenrucksack aufbekommen und da kommt ein ganz starker Wasserstrahl raus und damit solltest du eigentlich über den Stürmthaler See fliegen. Aber irgendwie habe ich das nicht hinbekommen und bin statt nach oben, volle Kanne nach unten, durch die Wasseroberfläche auf den Grund des Stürmthaler Sees quasi getaucht. Und da habe ich hier die Narbe auf der Stirn von.
Und wisst ihr eigentlich, wo es die ersten Bilder von so einem Jetpack gab, wo man so, nicht mit Wasser, aber mit Düsenkraft, mit so einem Raketenrucksack.
James Bond.
Ja, fast. Olympische Spiele Los Angeles.
Wirklich?
Ja, da ist der Typ da rumgeflogen.
Der Michael Jackson hatte das auch mal.
So ein Ding an und dann ist rumgeflogen.
Ja.
Das kann ich nicht, glaube ich nicht.
Habe ich ja schon mal diese Taubengeschichte eigentlich erzählt, wegen Olympischen Spielen und Eröffnung?
Das ist aber jetzt die letzte Geschichte. Wir heute wieder alles besprochen, was wir nicht besprechen wollten.
Ja, gar
nicht.
Nein, das ist, weil wir haben ja kurz über Olympische Spiele geredet und Jetpack und so. Da gibt es eine Story, das ist völlig unglaublich, wo ein bisschen was schiefgelaufen ist bei der Entzündung des Olympischen Feuers. Ich glaube, das war Korea. Das sind ja immer diese Riesenshows in den Stadien. Ne? Und Korea natürlich auch, Frieden, ganz wichtiges Thema. Und
da gab es diesmal auch den Skandal, dass die
als Nordkorea und Südkorea
verwechselt haben.
Und heute haben sie irgendwie schon wieder einen Namen falsch gesagt von irgendeinem Koreaner. Da musste sich auch schon wieder offiziell entschuldigt werden. Auf jeden Fall passierte Folgendes, ne? Frieden, wichtiges Thema. Und man hat hunderte Friedenstauben steigen lassen zur Eröffnungszeremonie in diesem Stadion. Die flattern nach oben, ne? Und dann setzen sich Tauben ja auch ganz gern mal irgendwo hin, ne? Und setzen sich halt auf die Schüssel, wo dann das Olympische Feuer drin entzündet wurde. Aber auf die Tauben konnte halt niemand warten, ne? Sodass dort oben alles voller Tauben saß und dann hieß es Feuer frei.
Nein.
Die Tauben.
Röst. Ja.
Hat man das gesehen?
Das hat man schon gesehen, ja. Ja, ich meine, was willst du machen? Du kannst nicht das Olympische Feuer entzünden und dann sagt irgendjemand an, hey, das kann man jetzt vielleicht doch nicht zeigen irgendwie. Tja. Also trifft man die Entscheidung.
Das ist aber jetzt eine schwierige Situation.
Das ist wie für hätte die man Regie da rauskommen eine können? Schwierige Situation. Nee, gar nicht. Ich meine, ich glaube, dass sie wahrscheinlich noch gehofft haben, dass die werden schon noch irgendwie wegkommen.
Hat sich da keiner vorher Gedanken drüber gemacht?
Naja, du, das sind immer so Sachen. Ich meine, auch in Paris ist ja so ein bisschen das immer schief gegangen. Wer denkt darüber nach, wo, ob diese Tauben sich zufällig auf die Schüssel des Olympischen Feuers setzen?
Na, da hätte man ja zum Beispiel so Anti-Tauben-Stäbe drauf machen können.
Ja, ja, jetzt weiß man es, ne? Ja, lieber nicht.
Einfach lassen. Das glaube ich eh nicht da mit den Tauben. Das ist ja, die Tierquälerei, glaube ich, macht man eh nicht.
So. Ja, das war am Ende dieser fantastischen Folge. Und ach so, eine Sache fällt mir auch wegen Jetpack ein. Mhm. Jungs meiner Generation erinnern sich, wenn sie an so einen Jetpack denken, vor allem an ein Intro, und zwar an das Intro von Ein Colt für alle Fälle. Da hatte nämlich auch so ein Jetpack.
Aber die sind alle nicht auf dem Grund des Stürmthaler Sees geendet.
Das stimmt. Und haben keine Narbe.
Das habe ich exklusiv.
Ich weiß noch, wie Sarah mir damals geschrieben hat per WhatsApp. Noch blutend. Mein Drehtag heute in Bildern.
Aber ja, wir haben den Dreh beendet, muss man an der Stelle mal sagen. Ich habe dann bis zum Schluss den Helm aufgelassen, damit man die Narbe und das Blut nicht sieht.
Ja.
So, okay.
Gut. Das sind so die Geschichte.
Herrlich.
Dann war's das. Aber lange Folge heute wieder hier.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und versprochen, nächste Folge besprechen wir alles, was auf Sarahs Zettel steht.
Mhm. Bestimmt.
Vielleicht.
Immer ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.